Great Place to Talk, der Podcast für Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenskultur. Gemeinsam mit ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen spricht unser Gründer und Geschäftsführer Andreas Schubert darüber, was ein Unternehmen zu einem großartigen Arbeitsplatz macht. Denn wir bei Great Place to Work Deutschland wissen, eine vertrauensorientierte und leistungsstarke Unternehmenskultur ist der Schlüssel für nachhaltigen Unternehmenserfolg.
Wie sieht eine 4-Tage-Woche genau aus? Kann eine verkürzte Arbeitswoche die Work-Life-Balance tatsächlich verbessern oder führt sie Unternehmen in den wirtschaftlichen Ruin? Welche Gründe sprechen dafür? Welche Gründe sprechen gegen die 4-Tage-Woche? Was sind Erfahrungen? Diese und weitere spannende Fragen klären wir heute mit Professor Dr. Julia Backmann. Sie ist Inhaberin des frisch geschaffenen Lehrstuhls für Transformation der Arbeitswelt der Universität Münster, Trägerin vieler Forschungspreise und Publikationen. Julia, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die nette Begrüßung, Andreas.
Julia, 4-Tage-Woche. Wann hast denn du als Professorin eines jüngst gegründeten Lehrstuhls 4 Tage erlebt?
Also 4 Tage erlebt schon, aber 4 Tage in der Woche nur gearbeitet. Ja, das tatsächlich jetzt schon ja etwas länger nicht. Aber ich muss sagen, bei mir ist es auch ein anderes Thema. Meine Arbeitszeiten sind ja recht flexibel. Ich habe Zeiten, wo ich ein sehr, sehr hohes Arbeitsaufkommen habe. Dann sind das vielleicht ja auch eher so eine gute 5-Tage-Woche. Und dann gibt es Zeiten, ja, die ruhiger sind bei uns. Und da kann ich dann auch flexibler, kürzer treten. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
Also Flexibilität auch bei dir im universitären Kontext. Spannend. Jetzt, Julia, wir haben uns letztes Jahr in Münster kennengelernt und da habe ich Feuer gefangen an einer spannenden Studie, nämlich du begleitest mit deinem Lehrstuhl ein sehr spannendes Pilotprojekt in Deutschland. Was findet da statt?
Genau, also wir machen die wissenschaftliche Begleitung der 4-Tage-Woche. Und zwar geht es darum, dass ja einige Organisationen und jetzt sind so circa 45, ja, ungefähr zeitgleich umstellen und die Arbeitszeit verkürzen. Geplant ist ja der 1. Februar und ja, ein paar waren Frühstarter, das haben sie uns dann im Dezember noch mitgeteilt, dass sie ganz gerne schon am 1.1. starten würden. Ein paar brauchen etwas länger mit den Planungen und starten erst am 1.3., aber so ungefähr zeitgleich startet eine Reihe von Organisationen in eine Arbeitszeitverkürzung und wir schauen uns eigentlich an, was hat das für Auswirkungen.
Das ist eine spannende Forschung. Wie viele Unternehmen, Julia, haben sich denn beworben auf diese Studie?
Also tatsächlich beworben haben sich über 200, auch mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Letztendlich, also es wurde von uns nicht selbst koordiniert, das hat eine Beratung Entrepreneur in ja, Berlin gemacht. Und jetzt teilnehmen, also angemeldet sind 45. Und da haben wir jetzt gerade, sind wir gerade dabei, die ersten Gespräche zu führen und den ersten Teil der Befragung zu starten.
Ich bin sehr neugierig, gleich auch nochmal das Profil der Unternehmen und die Herausforderungen dieser Studie zu erfahren. Nun wurdest du auch gewählt, weil du natürlich von der Sache viel Ahnung hast. Du kennst die Forschung, denn die 4-Tage-Woche ist ja keine Erfindung hier in Deutschland, sondern in verschiedenen Ländern. Da kommt meine erste Frage. Wenn wir von 4-Tage-Wochen sprechen, was ist das eigentlich? Gibt es da verschiedene Konzepte?
Genau, es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, das dann letztendlich umzusetzen. Und das ist auch manchmal die Schwierigkeit, da wenn es in den Medien oder auch in Diskussionen um die 4-Tage-Woche geht, oftmals gar nicht unbedingt das Gleiche dann damit verstanden wird. Also 4-Tage-Woche kann natürlich heißen, dass eine Umverteilung stattfindet von, ja, sag ich mal, einer 40-Stunden-Woche, die sonst in 5 Tagen gearbeitet wurde, dann auf 4 Tage verteilt. Dann gibt es natürlich auch einfach eine Arbeitszeitreduzierung, sowas wie Teilzeit, wo dann das Gehalt angepasst wird, zeitgleich mit der Arbeitszeit. Und auf der anderen Seite gibt es auch das Modell, wo es darum geht, dass Arbeitszeitverkürzung stattfindet, das Gehalt gleich bleibt, dann auf die Arbeitszeit auf 4 Tage verteilt wird, aber auf der anderen Seite eine ähnliche Produktivität erreicht werden sollte im Idealfall. Also das ist das Prinzip, man nennt es auch in der Presse oft die 180-100-Methode.
Nun sind wir gerade hier vor dem nächsten GDL-Streik in Deutschland. Die GDL möchte weniger Arbeitszeit. Die Bahn sagt, ich weiß nicht, wer unsere Züge noch fährt, wenn sie nicht mehr da sind. Da ist natürlich es schwierig, mit verkürzter Arbeitszeit zu sagen, 100% der Produktivität. Oder was denkst du?
Ja, also ich glaube, es kommt immer sehr auf die Branchen, auf den Job an. In manchen Jobs ist es natürlich deutlich leichter umzusetzen als in anderen. Also im Büroalltag, wo man vielleicht auch durch Meetings viel einsparen kann, was aber nicht unbedingt in allen Jobs natürlich gegeben ist, muss man branchenspezifisch schauen, wie das umzusetzen ist. Deswegen finde ich auch so eine feste Lösung oder ein starres Modell, was man letztendlich auf ja verschiedenste Berufszweige, Branchen überstülpt, ist einfach nicht der richtige Weg. Also wenn man jetzt beispielsweise bei uns in der Pilotstudie sind Kitas vertreten, was ist da Produktivität? Man sagt ja dann auch nicht, wenn man jetzt doppelt so viele Kinder betreut in der Zeit, spricht man von einer erhöhten Produktivität. Das ist natürlich Quatsch. Von daher muss man sich anschauen, wie das in verschiedenen Bereichen unterschiedlich gehandhabt werden kann. Was man natürlich aber auch an den Streiks momentan sieht, ist, dass Arbeitnehmer es ein Arbeitnehmermarkt ist, dass Arbeitnehmer an der Machtposition sind und natürlich da auch viele Druckmittel momentan haben. Und deswegen ist das auch ein Thema, was in Deutschland gerade so stark diskutiert wird, was natürlich auch sehr stark aus dem Arbeitnehmerkreisen und den Gewerkschaften forciert wird.
Da meine erste Frage, ist das ein Bedürfnis von Menschen, kürzer zu arbeiten, oder ist das eine Sau, die durchs Dorf getragen wird, was getrieben wird, was findet da statt?
Ja, ich denke schon, dass es ein Bedürfnis ist von vielen Menschen, weniger, also verkürzter zu arbeiten. Man sieht momentan, dass ja physische Gesundheit, psychische Gesundheit, also mentale Gesundheit auf einem ziemlichen Höchststand ist, auch gerade durch die Corona-Pandemie natürlich nochmal auch verstärkt. Und deswegen ist es eine Möglichkeit vielleicht, die zu mehr Erholung, mehr Fokus auf Work-Life-Balance, auf familiäre Verpflichtungen, die man auch hat, letztendlich gibt, sodass das einfach eine Möglichkeit wäre, von den Arbeitnehmern diese Erholung einzufordern.
Es gab letztes Jahr eine relativ prominente Publikation in England, ein Pilot gestartet. Die Unternehmen, die 4-Tage-Woche eingeführt haben, heben den Daumen und sagen, wir halten das bei. Der große Teil hat es beigehalten. Was sind die Erfahrungen in anderen Ländern damit?
In anderen Ländern gibt es eigentlich recht positive Erfahrungen. Die meisten Unternehmen, wie du ja auch schon gesagt hast, führen es nachher weiter. In England waren es, glaube ich, über 90% der Unternehmen, die gesagt haben, wir behalten die 4-Tage-Woche bei. Man hat schon Effekte auf Stress und Stressreduktion gesehen, gesteigertes Wohlbefinden, mehr Zufriedenheit, aber auch, dass so Themen wie ja Fluktuation und der Krankenstand im Unternehmen deutlich zurückgegangen sind. Und das bei gleichbleibender und zum Teil sogar gesteigerter Produktivität. So, das sind so die Ergebnisse, die kommuniziert wurden in den anderen Ländern. Es kam gerade jetzt auch noch ein neue Studienergebnis aus Südafrika. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt das jetzt und wie kann man mit diesem Erkenntnisgewinn eigentlich umgehen oder was sind da vielleicht auch Dinge, die kritischer betrachtet werden müssen?
10% der Unternehmen sagen, sie gehen wieder zurück. Also was sind die Stolpersteine? Warum funktioniert es nicht? Hat es da Erkenntnisse?
Genau, oftmals zeigt sich, dass dann vielleicht doch einfach im normalen Rhythmus weitergearbeitet wurde. Also wenn die Arbeit einfach nicht geschafft wird in der Zeit, haben die Unternehmen oder beziehungsweise die Mitarbeitenden dann vielleicht gar nicht wirklich auf einer 4-Tage-Woche gearbeitet, sondern den 5. Tag trotzdem weitergearbeitet und ein ähnliches Verhältnis an Arbeitsstunden gehabt, sodass das einfach nicht umgesetzt werden konnte oder erfolgreich umgesetzt wurde. Weil man muss natürlich auch immer sehen, es geht ja nicht um die reine Arbeitszeitverkürzung, sondern was kann darüber hinaus gemacht werden? Also welche Maßnahmen werden umgesetzt in den einzelnen Unternehmen, um halt diese Produktivität zumindest beizubehalten oder einen ähnlichen Grad an Produktivität erreichen zu können. Und wenn man da nicht kreativ ist, sich zusammensetzt, viel reflektiert, was besser laufen könnte, dann ist es natürlich auch schwierig, dass die Arbeit wird ja nicht auf einmal schneller vorangehen, nur weil man verkürzt arbeitet, sondern es hat ja auch mit vielen anderen Dingen zu tun.
Und das habe ich von dir, hoffe ich, richtig mitbekommen, dass ein Teil dieses Projektes erstmal damit startet, dass man sagt, wie können wir die Produktivität steigern? Ist das richtig, dass man, bevor man kürzt, erst schaut, ist es möglich oder wie wird vorgegangen?
Also das machen viele der Unternehmen natürlich schon vorab, aber auch vielfach on the run. Also viele stellen um und schauen sich dann dabei an, was kann umgesetzt werden. Es wird da auch sehr, sehr unterschiedlich verfahren. Manchmal guckt eher die Geschäftsführung, was muss angepasst werden, was können wir tun, können vielleicht auch neue Technologien, die genutzt werden können, Arbeit erleichtern, vereinfachen. In anderen Unternehmen war es wirklich so, dass ja die Verantwortung eher an die Teamleitung und an die Teams übergeben wurde, dass wirklich genau geschaut wird, was kann jetzt in diesem spezifischen Team anders gemacht werden, damit die Dinge besser laufen. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, wenn jetzt die Umstellung bald vollzogen wird, was letztendlich zu sehen ist bei diesen unterschiedlichen Unternehmen.
Jetzt gibt es diesen Prozess und du hast schon gerade beschrieben, die einen machen diese Produktivitätssteigerung in the flow, also die setzen erstmal 4 Tage um und implementieren dann die Effizienzsteigerung, die anderen arbeiten wohl vor mit Effizienzsteigerung. Gibt es denn aus den bestehenden Projekten und Pilotisierung schon Erfahrungswerte, zu sagen, das funktioniert gut, wenn man es so tut?
Tatsächlich wurde das gar nicht vom Prozess her sich genau angeschaut in der Forschung. Das ist deswegen auch einer der Gründe, warum wir in Deutschland den Forschungsteil noch ein bisschen ausgebaut haben. Also es wird ja vielfach mit Fragebögen und Kennzahlen in den anderen Ländern gearbeitet. Es gibt auch natürlich einen qualitativen Anteil in England beispielsweise, aber wir gehen jetzt ja deutlich stärker auch nochmal rein, um besser zu verstehen, was machen die Unternehmen eigentlich, was machen die anders, was mit ja diesen Fragebögen und der quantitativen Studie gar nicht ganz so abbildbar wäre. Hier sehen wir schon ganz, ganz spannende Unterschiede. Und was sich auch auf jeden Fall gezeigt hat, was immer hilft, wenn man deutlich mehr Commitment auch von seinen Mitarbeitenden bekommt, ist ja, wenn man diese, sowohl die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeitenden mit einbindet. Was auch hilft, ist ein Komitee einzusetzen, was unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt. Also jetzt nicht nur zwei Führungskräfte oder die zwei Geschäftsführer machen ein 4-Tage-Wochen-Komitee und schauen, wie das umgesetzt wird, sondern wirklich mehrere Mitarbeitende, verschiedene Perspektiven, unterschiedliche Gruppen mitnehmen, um halt auch die Gefahren und Risiken, die mit der Umstellung ja natürlich auch einhergehen, besser ja berücksichtigen zu können und dann auch besser angehen zu können. Also solche Dinge, das würde auf jeden Fall helfen, ja.
Jetzt hatte ich ein Unternehmen kennengelernt, das hat das pilothaft für einen Teil seiner Belegschaft realisiert. Da kam auch der Impuls von der Belegschaft zu sagen, hey, wir können 4 Tage genauso gut wie 5. Und dann hat der Unternehmer gesagt, okay, ich lasse mich auf einen Versuch ein. Gibt es andere Beispiele, wo Unternehmer das nur so zu Teilen eingeführt haben? Oder wie ist der richtige Approach dabei?
Also tatsächlich ist das bei uns im Pilotprojekt auch sehr viel gegeben. Also wir haben zwar auch einige kleinere Unternehmen, die mit der kompletten Belegschaft in eine 4-Tage-Woche starten, aber auch wirklich ein Großteil der Unternehmen, der nur einem Teil der Belegschaft erstmal in eine Testphase geht. Und da wird das auch wirklich so kommuniziert und so ist es auch gedacht. Wir experimentieren und schauen, was hat das jetzt für Auswirkungen, was hat das für Effekte, kann das überhaupt funktionieren? Gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, wie das dann nachher vielleicht am Ende entschieden wird, ob es weitergemacht wird oder ob vielleicht auch wieder zurück zu einer 5-Tage-Woche zurückgeswitcht wird. Und genau, da sind wir auch gespannt auf die Ergebnisse.
Spannend. Nun haben sich ja in den Pilotenunternehmen gemeldet, die da echte Vorreiter sind, die sagten, wir wollen das mal bei uns testen. Jetzt gibt es vielleicht viele Unternehmen, die wissen noch gar nicht, sollen sie sich dem öffnen. Hast du da eine Empfehlung? Unter welchen Bedingungen sollten Unternehmen sich einer solchen Diskussion öffnen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man sollte Dinge auch mal ausprobieren und innovieren, auch im Arbeitskontext und nicht nur, wenn es um Produktentwicklung oder Marketing und die bessere Kommunikation geht. Ich glaube, man sollte sich an allererster Stelle fragen, warum könnte das für mich spannend sein? Was sind die Hauptbeweggründe, die dazu führen, dass ich die 4-Tage-Woche einführen will? Und dann würde ich tatsächlich, die meisten machen ja auch Befragungen im Unternehmenskontext, gibt es solche Themen, die vielleicht auch schon proaktiv genannt wurden? Und dann einfach Gespräche mit Mitarbeitenden suchen, schauen, ja, wie das umsetzbar wäre. Was ich gezeigt hatte, ist tatsächlich auch selbst in der Entscheidungsphase, wenn man sagt, ja, wie würde das denn aussehen jetzt bei uns im Unternehmen? Was könnte angepasst werden über diese Arbeitszeitverkürzung hinaus? Dass da viele spannende und kreative Ideen von Unternehmen kommen. Und dass jetzt nicht von den Mitarbeitenden in Unternehmen kommen. Und dass jetzt nicht jeder Mitarbeitende sagt, ja, okay, 20% oder 10% verkürzte Arbeitszeit, die nehme ich mit. Und wie das jetzt umgesetzt wird, das ist eigentlich egal. Also wir hatten tatsächlich jetzt auch bei uns in der Pilotstudie Unternehmen, wo die Geschäftsleitung gesagt hat, ja, wir könnten uns eine 20-prozentige Arbeitszeitverkürzung vorstellen und die Mitarbeitenden, nee, also 20%, das ist uns tatsächlich jetzt für den Start zu viel. Wir würden erstmal gerne auf 10% gehen, schauen, was wir eigentlich verbessern und anpassen können, bevor wir wirklich diesen starken Sprung von 40 auf 32 Stunden haben. Und das fand ich auch spannend zu sehen, also dass die Mitarbeiter quasi dann die Geschäftsführung letztendlich wieder eingefangen hat.
Das ist ja allerdings ein spannendes Ding, denn das ist ja auch eine Hypothese, die da im Raum ist. Ich verdichte meine Arbeitszeit und habe mehr Stress in der wenigen Zeit, wo die Arbeit ja noch gemacht wird. Gibt es da Erfahrung, dass es auch umgekehrte Effekte gibt?
Also es zeigt sich so ein bisschen bei ersten Studien, die eine Arbeitszeitverteilung, sage ich mal, von 40 Stunden die Woche auf 4 Tage verteilen, einfach auch, da kann zum Teil dann die Produktivität natürlich über den Tag auch gar nicht richtig gehalten werden, weil ja Produktivität einfach stark sinkt nach 2,5, 3,5 Stunden Arbeit bereits. Und ja, da zeigt sich dann auch wirklich deutlich mehr Stress. Also wir sind jetzt auch sehr, sehr gespannt, weil wir mit unterschiedlichen Möglichkeiten, wie wir auch Stress beispielsweise messen, in diese Studie starten, weil uns auch interessiert, was ist denn eigentlich, wenn ja der ganze Arbeitstag verdichtet werden muss, um halt die Arbeit jetzt an 4 Tagen zu schaffen, die ich sonst an 5 gemacht habe, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch, ja, schädigt das irgendwie informellen Austausch oder Kreativität, für die man ja normalerweise eigentlich ja Momente der Reflexion und ein bisschen Ruhe benötigt, verkürzt es die Pausen, die informellen in der Kaffeeküche. Also was passiert darüber hinaus, die natürlich auch, das natürlich dann auch wiederum einen sehr, sehr starken Effekt auf Unternehmenskultur an sich hat.
Ihr habt einen sehr spannenden Forschungsansatz, wo ihr den Menschen länger über die Schulter schaut. Gibt es denn aus den bestehenden Forschungen Erfahrungen zu sagen, es gibt sowohl die bessere Life-Balance-Erlebnis, gleichzeitig gibt es ein höheres Stresserlebnis oder fängt da das bessere Life-Balance-Ergebnis das Stresserlebnis ein?
Also bisher muss man natürlich sagen, in den vorangegangenen Studien in anderen Ländern, die ich jetzt ja nicht selber umgesetzt habe, sieht man schon eigentlich besseres Gefühl für Work-Life-Balance, reduzierteres Stressempfinden. Jetzt muss man natürlich auch sagen, das ist, sind natürlich Befragungen. Man befragt die Mitarbeiter selber und direkt. Also man fragt die vor, während des Pilotprojekts und am Ende zu ihrem Stressempfinden und ihrem Wohlbefinden. Und das muss ja auch nicht mal sein, aber das ist bewusst passiert, aber wenn ja man die 4-Tage-Woche beibehalten möchte, kann es natürlich auch ja zu Bias eigentlich im Antwortverhalten führen. Also das sehen wir natürlich auch. Also Selbstwahrnehmung, auch wenn es jetzt natürlich über diesen Zeitraum, einen längeren Zeitraum passiert, ist natürlich eine schöne Möglichkeit, erste Ergebnisse zu erzielen. Aber ja, kann natürlich auch Probleme mit sich, wo man dann halt schon ja vielleicht besser sehen kann. Vielleicht erhöht sich der Stress ja tatsächlich an einem Tag. Deswegen versuchen wir mit mehr objektiven Daten zu dem Thema auch ins Feld zu gehen und hoffentlich ja spannende Erkenntnisse zu erzielen.
Ich bin sehr neugierig. Wann wird denn der Pilot abgeschlossen und eure ersten Ergebnisse publiziert sein?
Ja, dann müssen wir auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal sprechen. Tatsächlich ja mit der zum Teil verspäteten Startphase vom 1.3. Ist eigentlich der Plan, dass ja die Piloten bis Ende August abgeschlossen sind und ja wir dann vor allem im September in die Datenanalyse tauchen. Und dann ja wären wir wahrscheinlich bereit, im Oktober hoffentlich erste Ergebnisse zu zeigen und aus der Studie ja Rückschlüsse für Deutschland ja in die Medien zu geben.
Erste Rückschlüsse für Deutschland aus Münster. Jetzt habe ich die Frage noch ein bisschen aufgespart. Pilotunternehmen haben sich in Deutschland gefunden. Was sind das denn für Unternehmen? Sind das alles KMUs oder sind das bunt gemixte Unternehmen? Wo kommen die denn her? Aus welchen Branchen?
Sehr bunt gemixt tatsächlich. Also es gibt natürlich wie auch in den anderen Ländern einfach, weil es in diesen Bereichen deutlich leichter umzustellen ist, ein Fokus auf Bürotätigkeiten und Beratung, Agenturen. Aber wir haben wirklich ja, sehr, sehr breites Feld, sehr, sehr breites Feld an Branchen. Wir haben den Handwerk, wir haben produzierendes Gewerbe, wir haben ja Kindertagesstätten in der Gesundheitsbranche vertreten. Also wir haben auch deutlich herausfordernde Branchen als, ja, sage ich mal, normale White-Collar-Bürotätigkeiten. Und ja, das spiegelt sich nicht nur in den Branchen wider, sondern tatsächlich auch in Unternehmensgrößen. Also es viele kleinere mittelständische Unternehmen, aber auch größere, die dann halt nur mit einem Teil der Belegschaft, mit zum Beispiel 2, 3 Teams insgesamt auf eine 4-Tage-Woche testweise umstellen.
Das scheint so ein bisschen ein Role Model zu sein, dass man nicht gleich die gesamte Organisation darüber hieft, dass man nicht gleich voll reduziert, sondern sich da ein bisschen reintastet. Gibt es denn so in der Implementierung Empfehlungen, die da jetzt so ein bisschen aus der Forschung schon mal herausblinken?
Ja, das ist,
wie man das Projekt angeht oder wie man, vielleicht, ja, die Entscheidung hatten wir vorhin schon mal drin, aber wie man ein solches Projekt angeht.
Ja, also da gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten, wie man das angehen kann, aber es ist tatsächlich sehr branchenspezifisch. Zum einen natürlich erstmal, hatte ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt, warum will man das machen und genau, was wären Dinge, die man umstellen kann. Also bevor man letztendlich die Entscheidung trifft, sich vielleicht schon mal vorab zu überlegen, was sind die Gründe, warum ich das machen möchte. Es ist halt eher, ich will ein attraktiver Arbeitgeber werden oder genau, man will einfach wirklich auf die Gesundheit der Mitarbeitenden sich fokussieren, Zufriedenheit steigern und ja, wie es umsetzbar wäre. Welche Hindernisse sind da? Und ich glaube, das sind so Dinge, weil es gibt natürlich auch einige Roadblocks. Wenn man jetzt zum Beispiel im öffentlichen Dienst ist, ist man natürlich auch an bestimmte Dinge gebunden. Genau, wenn man ja eigentlich im Dienstleistungsbereich oder sage ich mal beispielsweise eine Kindertagesstätte hat natürlich auch bestimmte Öffnungszeiten. Wie gehe ich damit um, wenn man jetzt einfach nicht sagen kann, okay, ja, wir können jetzt mehr Kinder betreuen mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitenden, was ja natürlich nicht sinnvoll und möglich wäre. Also was sind dann Möglichkeiten, wie man da herangehen kann, das sich vorher natürlich schon so ein bisschen überlegen und die Mitarbeiter stark und ja stark mit ins Boot holen, zu wirklich zu überlegen, was wäre das richtige Modell, weil es gibt auch Unternehmen, das dann vielleicht keine 4-Tage-Woche, sondern eher eine Arbeitszeitverkürzung, die sich dazu entschlossen haben, 5 Tage weiterzuarbeiten, aber ja diese 5 Tage dann halt deutlich kürzer. Oder Unternehmen, die jetzt nicht gesagt haben, es gibt auch einige, die sagen zwar, der Freitag ist frei bei einer 4-Tage-Woche, aber andere, die stellen das den Mitarbeitenden frei. Wie koordiniert man das dann? Das sind natürlich alles Herausforderungen, die mit verschiedenen Entscheidungen einhergehen. Und gerade ja eine gute Planung und Change Management eigentlich zu Beginn des Projekts sind sehr, sehr wichtig.
Du hast ein wichtiges Prinzip angesprochen und es ist spannend zu sagen, auch in die frühe Entscheidungsphase die Mitarbeitenden aktiv mit einzubinden. Also die Frage, welche Reduzierung wollen wir vornehmen und was ist für uns praktikabel? Also schon in der Entscheidungsfindung die Mitarbeitenden aktiv mit einzubinden. Mhm. Das ist natürlich auch ein nicht unanstrengender Prozess, aber sicher ein wichtiger Erfolgsgarant. Jetzt hast du Change Management angebracht. So ein Unternehmen, das kein Change Management hat, das ist wahrscheinlich ein bisschen blank. Gibt es denn Angebote, wie dieser Change realisiert werden kann heute? Expertinnen und Experten, die diese Prozesse begleiten?
Also wir persönlich machen ja nur die wissenschaftliche Begleitung, aber tatsächlich natürlich die Beratung in Berlin begleitet das auch, das Projekt. Und man bekommt da natürlich auch durch das Netzwerk und den Austausch weitere Impulse. Man muss vielleicht dazu sagen, diese Studien sind ja auch so ein bisschen initiiert, aber nicht wissenschaftlich beeinflusst, auch nochmal ganz klar, von der Organisation For the Week Global, die auch in den anderen Ländern diese Studien initiiert hat und dann natürlich extrem viele Erfahrungswerte inzwischen haben. Natürlich ist es in Deutschland alles ein bisschen anders. Wir haben vielleicht andere Gesetze, andere Regelungen, vielleicht auch eine andere Unternehmenslandschaft. Aber tatsächlich lassen sich ja viele Dinge übertragen. Und darauf basierend wurden ja verschiedene Trainings und Workshops entwickelt. Und bei diesen Piloten können die Unternehmen auch auf diese Informationen zugreifen und für sich nutzbar machen. Und das ist vielleicht das Wichtige. Also sie sind alle verbunden innerhalb von einer Plattform und können sich da auch austauschen in den verschiedenen Gruppen und können an verschiedenen Trainings teilnehmen. Und ja, da wird sowohl von der internationalen Organisation als auch von der Beratung einiges angeboten, was den Unternehmen auch hilft, hier ja sich besser aufzustellen und sich zu überlegen, wie sie das für sich selber gestalten können.
also Spezialisten mit an Bord zu holen, ist empfohlen in dieser Sache. Da gibt es schon viel Change wahrscheinlich, der zu bewerkstelligen ist.
Klar.
Ja, im Oktober, da hoffe ich, sehen wir uns wieder spätestens, oder bin ich sehr gespannt, was die Erkenntnisse in Deutschland in diesem wichtigen Thema bedeuten und was da herausgefunden ist. Julia, jetzt kommt meine abschließende Frage. Was ist denn dein Great Place to Work? Wenn du sagst, da freue ich mich, dass endlich wieder Montag ist oder unter der 5-Tage-Woche endlich wieder Dienstag. Was sind denn die Kriterien, die da für dich ausschlaggebend sind?
Was für mich wichtig ist, ist zum einen Vielfalt, also Dinge immer neu erleben, zu hinterfragen und Neugierde. Also wenn ich das an meinem Arbeitsplatz habe und umsetzen kann, ist es für mich ein great place to work. Aber auch ja Flexibilität und sehr, sehr kollegiales Verhältnis. Also eine gute Stimmung, wenn man arbeitet, einfach weil man natürlich auch viel Zeit im Job verbringt. Und ja, Flexibilität im Job ist für mich sehr, sehr wichtig. So ein bisschen hat das auch mit dem Freiheitsgedanken zu tun. Und ja, darauf schaue ich schon, wenn ich mir einen Job aussuche oder auch einen Arbeitgeber.
Sehr schön. Freiheitsliebend in der Universität Münster mit einem starken Team und viel Neugier für Neues. Ich glaube, da hat man die richtige Professorin berufen in diesen Lehrstuhl in der Transformation der Arbeitswelt. Julia, herzlichen Dank für die tollen Einblicke in die Studie und ich wünsche, dass gelegentlich auch die 4 Tage auf dich warten und immer 7 oder 8 und wünsche dir alles Gute. Herzlichen Dank für die spannenden Einblicke.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch, Andreas. Ich freue mich drauf, dann im Oktober die Ergebnisse zu diskutieren.
Das war Great Place to Talk, der Podcast für Arbeitgeberattraktivität und Unternehmenskultur. Von und mit Andreas Schubert, dem Gründer und Geschäftsführer von Great Place to Work Deutschland. Seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei unter greatplacetowork.de und überall, wo es Podcasts gibt.